Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll von ETL Steuerrecht aus Berlin. Und heute ist mein Co-Moderator Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock und zusätzlich auch noch Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Und dann lass uns mal gleich in unsere aktuellen Themen starten, bevor wir zu den aktuellen Urteilen kommen. Eine brandneue Nachricht und eine wirklich wichtige Nachricht gleich am Anfang. Die Länder haben am 19.11. schon einen Nichtanwendungserlass erlassen. Und da geht es um das Parkhausurteil des BfH, wo der BfH entschieden hatte, dass praktisch sämtliche Überlassung von Grundstücken oder Grundstücksteilen an fremde Dritte Verwaltungsvermögen ist aus Erbschaftssteuergesetz-Sicht. Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel Hotels, Pensionen etc. auch sämtliche dann eben darunter fallen würden und damit als Verwaltungsvermögen gelten würden. Das war schlecht, wenn ich verschenken oder vererben wollte. Und jetzt haben die Länder also gesagt, dass sie dieses Urteil für Hotels etc. nicht angewendet wissen wollen. Es bedeutet also, dass die Finanzverwaltung davon ausgehen, das ist nicht Verwaltungsvermögen. Und insofern haben wir eine gewisse Rechtssicherheit, dass entsprechend hier verschenkt oder vererbt werden kann. Schöner wäre es natürlich noch, wenn der Gesetzgeber im 13b Absatz 4 dann auch nochmal eine Anpassung aufnehmen würde, dass wir auch gesetzliche Klarheit haben. Als zweites haben wir auf der Agenda, das BMF hat am 2.12. nochmal die FAQ zum Kassengesetz geändert. Das Kassengesetz gibt es ja schon seit Dezember 2016. Da geht es ja um Dinge wie Belegausgabepflicht und TSE und dergleichen. Wenn man dazu Fragen hat, kann man auf der Seite des Bundesfinanzministeriums nochmal alles nachlesen. Punkt 3. Sehr wichtig. Es geht um Corona-Hilfen. Und Corona-Hilfen, die zum Teil rechtmäßig erlangt worden sind, aber zum Teil vielleicht auch durch Täuschung. Das bedeutet, wenn ich täusche, das ist Subventionsbetrug, wenn ich da einen Strafgerichtsprozess vor mir habe, kann es sein, und das wird gerade diskutiert, dass nicht nur der Teil, den ich durch Täuschung erlangt habe, strafrechtlich eingezogen wird, sondern der gesamte Betrag, den ich als Corona-Hilfen bekommen habe, somit also auch der Betrag, den ich eigentlich rechtmäßigerweise bekommen habe. Das muss man im Hinterkopf behalten, dass also nicht nur die Bewilligungsstelle mir Ärger machen kann, sondern wenn ich solchen Strafprozess am Hacken habe, dass die strafrechtliche Einziehung dazu führen kann, dass ich sämtliches Geld zurückzahlen muss. Als viertes würde ich Sie gerne darauf hinweisen, wir haben bald Weihnachten und das ist doch eine tolle Möglichkeit, noch einmal die Steuerbefreiung des § 13 Absatz 1 Nummer 14 Erbschaftssteuergesetz in Anspruch zu nehmen. Da geht es um die üblichen Gelegenheitsgeschenke. Und die kann ich immer geltend machen, wenn es besondere Anlässe gibt, Geburtstage, Weihnachten zum Beispiel, Jubiläen und dergleichen. Und da kann ich dann noch mal an mein Gegenüber in üblicher Höhe und Art etwas verschenken. Und das ist dann steuerfrei. Also warum nicht Weihnachten nutzen, hier nochmal steuerfrei etwas zu verschenken. Wer Fragen zum Jahressteuergesetz hat und da nochmal eine grobe Übersicht haben möchte, das Thüringer Finanzministerium hat am 6.12. eine entsprechende Übersicht veröffentlicht. Da kann man sowas gerne nachlesen. Ja, und jetzt zu Minijobs und zu dir rüber, Steffen.
Genau. Also wir alle wissen oder hoffentlich alle wissen, steigt der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar von 12,41 Euro auf 12,82 Euro. Da wir ja seit einiger Zeit schon einen Automatismus haben, der den Minijobbern erlauben soll, 10 Stunden in der Woche zu arbeiten, steigt natürlich auch die Minijobgrenze. Hier von 538 jetzt auf 556 Euro. Das führt wieder zu einem weiteren Automatismus, dass nämlich auch der Midi-Job-Bereich sich verschiebt. Jetzt von 5,56 Euro und 1 Cent und auf 2000 Euro. Das also bitte zu berücksichtigen ab 1. Januar.
Die Bundesregierung arbeitet noch ein wenig. Am 11.12. zwei Themen, die rausgekommen sind. Einmal gibt es einen Regierungsentwurf zur Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren. Hier sollen diese, je nach Gebührenart, zwischen 6 und 9% erhöht werden. Also da müssen wir mal schauen, ob das noch durchgeht. Zum anderen hat die Bundesregierung am 11. Dezember 2024 eine Verlängerung der Mietpreisbremse bis zum 31.12.2029 vorgeschlagen. Auch das steht demnächst an. Der Bundesrat wird darüber entscheiden und dann müssen wir mal gucken, ob das durchgeht. Ansonsten ist gerade so ein bisschen in der Diskussion und war halt als Gerücht herum, ob eine sogenannte EU-Kuchensteuer kommen soll. Worum geht's da? Der Kuchenverkauf in Schulen ist ein ganz großes steuerliches Thema. Wie Sie vielleicht wissen, da haben praktisch alle Länderfinanzverwaltungen auch Schreiben zu erlassen. Wer muss denn den Kuchen dann am Ende besteuern? Der Gewinn, der daraus entsteht oder das Geld, das ich bekomme, fällt Umsatzsteuer an? Ja, nein. Ist die Schule verantwortlich oder sind es die Eltern? Einheitliche Meinung wird wahrscheinlich sein, das ist ein Elternding und die Eltern sind in ihrer jeweiligen Eigenschaft wohl keine Unternehmer, sodass grundsätzlich gerade aus umsatzsteuerlicher Sicht keine Steuer anfällt. Jetzt kam das Thema wohl nochmal auf, weil nach dem Jahressteuergesetz 2024 in der Diskussion war, ob der 2BU-SDG noch einmal verlängert wird. Und um es vorwegzunehmen, ja, das Jahressteuergesetz hat nochmal eine Verlängerung um 2 Jahre vorgesehen. Aber in diesem Zusammenhang kam das nochmal hoch. Wer hat den Kuchen zu versteuern und muss gegebenenfalls die Schule das versteuern? Aus meiner Sicht, nein, das bleibt bei den Eltern und wird grundsätzlich nicht versteuert. Als nächsten Punkt, sämtliche steuerlichen Maßnahmen zur Ukraine-Krise werden bis Ende 2025 verlängert. Also da gibt es dann auch eine gewisse Rechtssicherheit, dass sich da nichts ändert. Ferner hat sich das Bundesfinanzministerium mit vielen, vielen Schreiben gerade im internationalen Bereich nochmal beschäftigt. Es gibt ein Schreiben vom 5. Dezember 2024 zum Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen. Da geht es um den Paragraphen 4k ESTG. Am 6. Dezember 2024 gab es nochmal einen Diskussionsentwurf für ein Mindeststeueranpassungsgesetz. Und am 12. Dezember 2024 wurden die Verrechnungspreisverwaltungsgrundsätze angepasst. Alles im internationalen Bereich, alles sehr spannend, wenn man eben damit zu tun hat. Aber gerade Verrechnungspreise möchte ich nochmal darauf hinweisen. Das ist ja selbst bei kleinen und mittleren Unternehmen oft schon einschlägig, wenn ich irgendwie mit, ja, in Anführungsstrichen verwandten Unternehmen im Ausland zu tun habe, muss ich mich ja an Verrechnungspreise halten. Hier dieses Schreiben ist sehr ausführlich, 150 Seiten und mehr. Da kann man also alles nochmal sehr genau nachlesen, wie das Bundesfinanzministerium das auslegt. Dann hat das Bundesfinanzministerium am 12. Dezember auch nochmal eine zur Mitteilungsverordnung ab dem Jahre 2025 etwas geschrieben. Kurz zur Erinnerung, da geht es darum, dass Dritte den Finanzverwaltungen Daten zuliefern müssen, dass die Besteuerung dann gesichert wird. Und zu allen Themen, wer da was zu, in welcher Art zu liefern hat, gibt es also dann Ausführungen dieser Mitteilungsverordnung. Ja, und abschließend heute zu aktuellem. Repräsentativ das Finanzministerium Niedersachsen hat noch einmal etwas zur Digitalisierung gesagt. Zum Beispiel, dass bei denen der Gewerbesteuermessbescheid, die Bescheide über die Zerlegung des Gewerbesteuermessbescheids und die Bescheide über die Feststellung des Gewerbeverlustes zukünftig dann so vollständig digital in Elster zugestellt werden. Das ist dann also, ja, praktisch die Zukunft, die jetzt schon Gegenwart ist. Da wird also immer mehr digitalisiert und ja, wahrscheinlich ist es auch etwas Gutes, dass wir jetzt nicht mehr allzu viel Papier auf den Tisch bekommen. Ja, Steffen, als nächsten Punkt jetzt nochmal aktuelle Urteile der Woche. Ich würde kurz zwei vom BFH zitieren. Einmal der Bundesfinanzhof, Urteil vom 21. August 2024, Aktenzeichen römisch 2 R43 aus 22. Und da ging es um die abziehbaren Nachlasskosten. Also jemand ist hier gestorben und die Frage ist, was kann ich dann entsprechend dann steuerlich absetzen? Hier ging es in dem Urteilsfall vor allem darum, dass ich Nachlassgegenstände einlagern musste, also um die Lagerkosten. Zum anderen wurde eine Gutachterin beauftragt, um die Nachlassgegenstände zu bewerten, damit man eben wusste, was ist das wert und wie ist das dann am Ende zu verteilen. Da hatten das Finanzgericht und das Finanzamt Amt gesagt, das sind also nicht abzugsfähige Nachlasskosten, das könnte nicht geltend machen. Anders der zweite Senat des BFH, der hat gesagt, doch, doch, das steht im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang hier mit dem Tod und dem Nachlass. Und ja, der BFH hat angedeutet, dass er diesen Nachlasskostenbegriff schon sehr weit fassen wollen würde. Und eben auch diese Kosten sind dafür zugelassen worden, sodass der Steuerpflichtige sich hier freuen konnte und die entsprechenden Kosten absetzen kann. Ein weiteres Urteil des BFH vom 22. Oktober 2024, Aktenzeichen römisch 8 R23 aus 21. Da geht es um Genossenschaftswohnungen und ja, die Möglichkeit, dass ich als Genosse, der also in diesen Wohnungen Mieter ist, meine Anteile an der Genossenschaft erhöhen konnte. Und das stand dann unter praktisch der Bedingung, wenn ich dann also mehr Genossenschaftsanteile erwerbe, dann verringert sich mein Mietpreis. Und da war die Frage, ist denn diese Mietpreissenkung ein geldwerter Vorteil, den ich als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu versteuern habe? Und hier hat der BFH gesagt, ja, das ist so, die Verringerung ist ein geldwerter Vorteil und du hast das bitte dann eben zu versteuern. Also von daher, wenn ich einen Vorteil habe, bitte immer darauf achten, ob das auch zu steuerlichen Konsequenzen führt. Ja, und jetzt nochmal rüber zu dir, Steffen. Du hast noch
Genau.
zwei Urteile mitgebracht.
Corona und kein Ende. Es geht immer noch oder wieder mal um Erstattung der Entgeltfortzahlung für Arbeitnehmer, die aufgrund einer Corona-Verfügung nicht arbeiten durften. Auch hier, ähnlich wie schon in arbeitsgerichtlichen Urteilen, hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass ein solcher Anspruch nicht besteht, wird der Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber einen Anspruch auf Fortzahlung oder Weiterzahlung des Arbeitsentgelts aus Paragraph 616 BGB hat. Zur Erinnerung, das ist ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Fortzahlung der Vergütung, wenn er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert ist. Wie sich alle denken können, können sich Juristen da wirklich mächtig drüber streiten, was denn ein verhältnismäßig nicht erheblicher Zeitraum ist. Scheint sich herauszukristallisieren, dass 14 Tage eine solche Frist nicht überschreitet, anders als wie das Bundesarbeitsgericht mal für eine 5-Wochen-Frist entschieden hat. Das wäre zu lang gewesen. Also, wie gesagt, wer einen Anspruch hat nach Paragraph 616, für den gibt es also keinen Erstattungsanspruch nach dem IFSG. Allerdings kann man diesen Paragraph 616 abbedingen, zulässig im Arbeitsvertrag. Auch unsere Vorschläge, die wir im Netz haben, unsere Muster, sehen ein solches Abbedingen vor, was ja nicht heißt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nichts zahlen kann. Allerdings dann besser auf freiwilliger Basis und nicht aufgrund einer vertraglichen Zusicherung. Das so viel erstmal zur Corona-Geschichte. Dann gibt es noch ein weiteres Urteil.
Ganz kurz, ich wollte noch ergänzen,
Ja?
also das Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 6. Dezember 2024, Aktenzeichen 3C 7.23. Genau, ja, und ich hatte dich unterbrochen, Landesarbeitsgericht Köln
Genau,
wollte
das
noch.
Landesarbeitsgericht Köln hat mit Urteil vom 11.07.2024, Aktenzeichen 6SA 579 aus 23, zu entscheiden gehabt über die Frage, ob der Widerruf einer Homeoffice-Erlaubnis rechtmäßig war. Kurz zu dem Fall: Der Arbeitnehmer seit 7 Jahren beschäftigt und seit den letzten 3 Jahren als Projektmanager zu 80% im Homeoffice tätig. Kriegte zu erfahren, dass seine Niederlassung geschlossen wird. Er wurde versetzt in eine andere Niederlassung, die 500 Kilometer von seinem Wohnort entfernt lag. Das war vertraglich auch so zulässig. Allerdings wurde auch sogleich die Erlaubnis für das Homeoffice widerrufen. Dagegen hat er sich gewehrt vor Gericht. Das ist auch möglich. Paragraph 315 BGB gibt eine solche Überprüfung oder die Möglichkeit einer solchen Überprüfung vor, wenn sie nach billigem Ermessen zu treffen ist. Das Gericht hat hier relativ nachvollziehbar entschieden, dass ein solcher Widerruf ermessens fehlerhaft ist, wenn nicht geprüft wird, ob die Tätigkeit, die er auszuüben hat, auch weiterhin im Homeoffice erbracht werden kann. Wichtig halt für jeden, der eine solche Homeoffice-Erlaubnis widerrufen will, er braucht sachliche Gründe für diesen Widerruf. Ansonsten riskiert er tatsächlich, dass ein Gericht seine Entscheidung auf Widerruf der Homeoffice-Erlaubnis überprüft und Ermessensfehler feststellen kann. So viel heute zu den Urteilen, Dietrich.
Ja, vielen Dank, Steffen. Dann habe ich Ihnen, liebe Zuhörer, erstmal zu danken, dass Sie dabei waren. Für uns war es in diesem Jahr die letzte Folge. Wir wünschen Ihnen besinnliche, hoffentlich erholsame Weihnachtsfeiertage und dass Sie gut ins neue Jahr kommen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.